Ja, dann guten Morgen, dann fange ich an, auch wenn nur wenige da sind. Kann sein, dass ich jetzt da vor Weihnachten die Tatsache rächt, dass die Audioaufzeichnung gemacht wird. Na, dann vielleicht doch noch ein paar. Ja, wo stecken wir denn? Entwicklung von Lernanwendungen ist generell das Thema. Und dort haben wir uns zunächst mal mit dem Entwicklungsprozess selber, mit wesentlichen Schritten des Entwicklungsprozesses und mit solchen Dingen wie der Analyse befasst. Was muss man denn alles vorweg an Untersuchungen anstellen, bevor man überhaupt anfängt, was zu entwickeln? Und dann auch beim Design so ein bisschen angefangen, die didaktische Seite etwas uns zu erschließen. Und da stellt man dann ziemlich schnell fest, dass es sehr wohl irgendwelche vorgefertigten Schablonen von der didaktischen Seite her gibt. Dass das aber dann auch ganz schnell natürlich in entsprechende Kataloge führt. Ich habe das letzte Mal Beispiele aufgeführt, die jetzt nicht wirklich so für eine Vorlesung ganz spannend sind, einzeln durchzugehen. Jetzt habe ich mir gedacht, für heute nehmen wir vielleicht ein paar Einzelthemen aus dem Design noch raus, die ganz typisch sind fürs Design von Lernanwendungen. Und ich erzähle Ihnen noch ein bisschen was über die Entwicklungswerkzeuge, die so ein bisschen spezifisch einfach für Lernanwendungen entwickelt wurden und die einfach bekannt sind auf dem Gebiet. Ja, und beim Design habe ich eben drei Themen vorgesehen. Das eine ist ein bisschen was über das Geschichten erzählen zuerst mal und dann zwei ganz wichtige Themen, denke ich, nämlich eigentlich über die Reihenfolge, in der man was anfängt, Segmentierung, Sequenzierung, dann über den Grad der Interaktivität und wie Adaptivität funktionieren kann. Ja, zu den Geschichten habe ich zwei Quellen benutzt. Das eine ist das Buch von Roger Schenk, das ich wieder mal gerne allen ans Herz legen will. Und das andere auch aus dem Buch von Horton. Da kommen auch ein paar Ideen zu den Geschichten. Ich habe mir jetzt keine neue Geschichte ausgedacht, sondern auch vielleicht ein bisschen, um den Eindruck zu geben, wie das Buch da sich liest, tatsächlich die Geschichte aus oder eine Beispielgeschichte, die der Roger Schenk benutzt. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die Geschichte, die er da erzählt, nennt sich Billy's Home Run. Und es geht im Wesentlichen ein bisschen dabei um Baseballregeln, die ich auch nicht wirklich ganz gut kenne, aber so viel, dass man die Geschichte versteht, denke ich, braucht man dann auch nicht verstehen. Also es ist ein 65-jähriger Softballspieler, also Variante von Baseball. Und es ist ein ganz heißer Sommertag, er spielt mit seinen Freunden. Und was er probiert gerade ist diesen sogenannten Home Run. Das heißt, dass der so alle vier Bases rumlaufen muss, also ganz schnell und ganz weit laufen und damit Punkte sammeln kann. Und die Situation, in der wir sind, ist, dass die Leute, die Freunde ihm zurufen, ihn anfeuern, manche ganz normal, wenn man sich das vorstellt, du schaffst das schon. Und andere sagen, übernimm dich nicht. Kannst du womöglich dran sterben, weil es ist ja ein heißer Sommertag und er ist nicht mehr der Allerjüngste. So, das ist eine Eröffnung einer Geschichte. Und die Geschichte kann jetzt verschieden weitergehen. Und das ist eine ganz typische Sache von Geschichten, die interessant sind, dass man irgendwo an einen Punkt kommt, wo man sich eine Frage stellt. Was passiert denn jetzt? Wie kann die Geschichte denn vielleicht enden? Und da stehen drei verschiedene Geschichten, also mit Stichworten beschrieben. Die drei Kerngeschichten, die daraus vielleicht werden könnten, ist das eine, dass er eben am Ende des Tages oder halt wenn er heimkommt, ganz begeistert sagt, er hat seinen Home Run geschafft und für seine Mannschaft Punkte geholt. Die Geschichte 2 ist vielleicht eher nicht er, der das erzählt, sondern irgendein Sanitäter oder Polizist oder so. Die traurige Nachricht, dass irgendwas sehr Unangenehmes passiert ist, also sprich, dass er das eben nicht ausgehalten hat, diese Belastung. Und die Geschichte 3 ist, dass er sagt, naja, es gibt ja auch andere Arten, an meine Punkte zu kommen, warum sollte ich es denn übertreiben? Drei ganz verschiedene Geschichten und das Interessante ist, das ist eine ganz gute Bemerkung eigentlich von dem Roger Schenk an der Stelle, dass wenn wir unser Leben anschauen, dass wir sehr oft eigentlich nur an der Stelle sind, wo wir zwischen Geschichten entscheiden. Also letztlich passiert es einem sehr oft im Leben, dass man gar nicht wirklich jetzt den Moment wahrnimmt, sondern sagt eigentlich, was ist denn die Geschichte, die ich am Schluss erzählen will? Und je nachdem so oder so entscheidet. indem man sich zum Beispiel eben irgendwas zumutet, in der Hoffnung, dass man dann hinterher eben die Geschichte erzählen kann, wie toll man das geschafft hat. Das ist das eine, also dass wir ganz stark von Geschichten getrieben sind in unserem Leben. Das zweite ist, dass die Geschichte, die wir erzählt bekommen, auch nicht immer das ist, was tatsächlich passiert ist. Also möglicherweise ist es so, dass er eben sich was einredet zum Beispiel, dass er die Punkte auf andere Art auch kriegen kann und in Wirklichkeit hat er eigentlich bloß Angst, dass er sich überlasten könnte. Auf jeden Fall ist es so, dass wir mit Geschichten umzugehen gelernt haben und dass das so stark in unserem Leben verwurzelt ist, dass Geschichten einfach ein Instrument sind, mit dem wir ganz stark kommunizieren können, auch mit Menschen. Ich habe noch ein zweites Beispiel von Geschichten, wo man auch Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit von Geschichten sehr schön sehen kann. Auch wieder ein schönes amerikanisches Beispiel aus dem Buch von Cenk. Das ist ein Führerscheintest oder Motorradführerscheintest aus Florida und da geht es um Trinken und Fahren. Und da gibt es diese schönen vier Antworten, die man geben kann auf die Frage, nämlich was passiert, wenn man nach jedem Drink, was auch immer ein Drink ist, eine Stunde wartet, bevor man Motorrad fährt. Ja, dann gibt es diese drei Varianten. A, also man kann, wenn man eine Stunde gewartet hat, nicht mehr festgenommen werden für betrunkene Fahrten. Zweitens, es macht nichts, man kann immer noch gut fahren, man hat eine Stunde gewartet. Dritte Antwort, es hat nach wie vor Auswirkungen auf die Fahrkünste. Und die letzte Antwort, man muss halt langsam fahren. Ja, ist auch eine Geschichte, die da erzählt wird. Und es ist so offensichtlich, was die richtige Geschichte ist, dass es keiner wirklich mehr ernst nimmt. Also das ist eigentlich ziemlich langweilig. Und man sieht ganz genau, dass die eben nur sozusagen Dinge um die offizielle Antwort, die Nummer C eben drumherum geschrieben haben. Das heißt, es ist insgesamt eine eher schlechte Geschichte. Das Ganze ist sehr offensichtlich, was da erzählt werden soll. Es bindet auch kaum irgendwie Interesse der Zuhörer. Das heißt, oder Leser, wie auch immer. Das heißt, mit Geschichten muss man auch vorsichtig umgehen. Wir sind auch daran gewöhnt, nämlich, dass wir Geschichten nicht glauben. Also diese anderen drei Geschichten, A, B und D, das ist was, das man einfach mit Achselzucken sozusagen aburteilen und sagen, das kann es nicht sein. Ja, also wenn wir jetzt in Lernanwendungen Geschichten erzählen, dann gibt es da eine ganze Reihe von Tipps. Erstens, dass man Geschichten verwendet überhaupt, dass man echte Geschichten verwendet, wenn irgendwie es geht. Und es ist immer ziemlich schwierig und leider sind auch viele dieser Bücher über Lehr- und Lernanwendungen, die man so in die Hände kriegt, keine guten Beispiele dafür. Es ist immer richtig schwierig, wenn jemand ganz allgemein sagt, wie irgendwas funktioniert, ohne jetzt irgendwie einen konkreten Anhaltspunkt zu geben, was das im täglichen Leben heißen könnte, wie das mit anhand einer Fallstudie zum Beispiel umgesetzt wird. Und dementsprechend einfach bloß zu sagen, das sind die Prinzipien und merkt ihr die jetzt mal, funktioniert einfach ganz selten. Jetzt haben wir eine große Chance, wenn wir elektronische Anwendungen machen, dass wir uns relativ leicht tun, authentische Erzähler zu erwischen. Insofern ist das auch ein Grund, warum Geschichten erzählen jetzt explizit als ein Thema hier gemacht wird oder rausgepickt wird, weil wir können natürlich mit elektronischen Medien können wir einfach irgendwo an den Arbeitsplatz hingehen und jemand interviewen. Wir können auf die Straße gehen, mit Leuten reden. Wir können irgendwelche erfahrenen Leute, die aus einer bestimmten Situation eben, was weiß ich, wenn man jetzt eine bestimmte Ausbildung hat in Motorradfahren von mir aus, dann kann ich einen sehr erfahrenen Motorradfahrer, einen Rennfahrer da interviewen und den seine Meinung sagen lassen, der hat eine gewisse Autorität. Das heißt, ich habe eine Chance, wirklich echte, authentische Erzähler zu finden, die gute Geschichten erzählen können, die aufzuzeichnen und in meine Präsentation einzubinden. Das ist deutlich besser, als jetzt zum Beispiel ich das hier machen kann. Na gut, ich könnte natürlich haben wir zum Teil auch gemacht, mit Filmausschnitten oder so arbeiten, um Ihnen solche echten Geschichten rüberzubringen. Und das ist also wirklich eine gute Chance für multimediale Anwendungen. Was aus der Geschichte vorher von dem Home Run ganz wesentlich ist, diese Geschichten helfen sozusagen, die Aufmerksamkeit zu wecken. Und interessant wird es ja vor allem für einen Lernenden, wenn er sozusagen aktiv sein muss, wenn er irgendwie sein eigenes Verständnis dieses Lernstoffs sozusagen anwenden muss. Und da können natürlich Geschichten ganz optimal helfen, weil wenn man die Geschichte nicht gleich zu Ende erzählt, sondern eben, wie vorher bei diesem Home Run sagt, und hier können sich verschiedene Geschichten daraus entwickeln, dann ist man sozusagen deutlicher involvierter und kann darauf reagieren. Ja, natürlich ist es unsinnig, Geschichten zu erzählen, die jetzt irgendwie wegen Fachjargon oder aus anderen Gründen nicht passen zu dem, was unsere Zuhörer haben. Und das richtige Timing ist auch eine Geschichte. Ja, den Rest muss man vielleicht jetzt nicht im Detail durchgehen. Also die ganze Geschichte wird sozusagen erst aufgebaut und diese Parallelität sozusagen von Entstehen einer Geschichte in den Köpfen der Zuhörer und auch gleichzeitig Entstehen von einer Erfahrung in den Köpfen der Zuhörer, die ist, denke ich, ganz hilfreich. Ja, was gibt es denn für verschiedene Geschichten, Einsatzmöglichkeiten von Geschichten? Also das Erste ist, ich kann, wenn ich so eine Lerneinheit mache, kann ich die einbetten in eine Gesamtgeschichte. Das ist sehr oft gut. Dieser Begriff, dieser overarching Metaphor, das ganze überbrückende Metapher, der stammt jetzt aus einem ganz anderen Bereich, stammt von Kent Beck. Aber es ist im Prinzip die Idee, dass man sagt, wir haben viele kleine Einheiten, die wir den Leuten beibringen wollen. Und jetzt lassen wir uns eine Gesamtgeschichte einfallen. Das heißt, wir wollen einen Kurs über Projektmanagement machen. Und um die Leute wirklich zu motivieren, fangen wir gleich am Anfang mit einer realen Projektmanagement-Situation an. Sagen eben, hier ist die Chance, jetzt dieses Projekt durchzubekommen. Und wir müssen aber sorgfältig planen, weil unser Budget eben ganz knapp ist dafür. Führt das Personal ein, das man braucht, was weiß ich, den Big Boss und die Leute, die das Ganze machen müssen, vielleicht auch Leute, die ein bisschen fauler sind dabei und so, führt die Aufgabe ein und zieht dann sozusagen die gesamte Erklärung von dem Projektmanagement an dieser einen Geschichte durch, wo man durchaus auch reale Figuren sozusagen oder realistische Figuren drin haben kann. Das ist also eine Einsatztechnik sozusagen, was bedeutet, dass die Motivation erhöht wird und auch insgesamt durch die Geschichte die Orientierung erleichtert wird. Wir sind daran gewöhnt, irgendwie Figuren in einem Film oder Hörspiel oder so wiederzuerkennen. Und wenn dann eben konkrete Figuren die verschiedenen Rollen in diesem Projektmanagement spielen, tut uns das vielleicht auch ganz gut. Es hat auch eine Auswirkung auf die Präsentation, weil wir natürlich dann uns in diese Geschichte irgendwie einbetten müssen, auch was die Grafik und die Texte betrifft. Das heißt, es sollte dann aus einem Guss ausschauen und man sollte nicht damit anfangen und dann irgendwo plötzlich in einen ganz theoretischen Stil abgleiten. Also eine Möglichkeit, mit Geschichten umzugehen. Eine zweite Geschichte ist einfach, Möglichkeit ist einfach, die Geschichte so einzubauen, dass es eine Illustration ist. Das heißt, ich habe eine Geschichte, die entweder von dem Autor der Lernanwendung erzählt wird oder insbesondere, was bei Multimedia sehr gut geht, eben solche Interviews, wie ich es vorher erwähnt habe, von irgendwelchen außenstehenden Leuten, was auch zur Motivation beiträgt und auch hilft, sozusagen Zusammenhänge zum eigenen Leben, zum Alltagsleben zu finden. Ja, und eine weitere Möglichkeit ist natürlich, Geschichten so einzubauen, dass die Lernenden selber Geschichten erzählen. Das ist, empfiehlt der Horton ganz deutlich, ist eine Möglichkeit, zum Beispiel jemand eine Geschichte zunächst mal zu erzählen oder eine externe Person erzählen zu lassen und dann die Lernenden zu aktivieren und zu sagen, ja, habt ihr denn ähnliche Geschichten auf Lager? Habt ihr denn sowas schon mal erlebt? Das hilft ganz, ganz stark, um das sozusagen mit der persönlichen Situation der Lernenden zu assoziieren. Ist aber ein großes Problem jetzt wieder für Multimedia, wenn wir jetzt in der anderen Richtung sind. Wie man das technisch unterstützen sollte, ist gar nicht so einfach. Also man braucht ein sehr interaktives Medium. Wo es ganz gut geht, sind solche Online-Foren. Das ist eine Möglichkeit, mit der man das tatsächlich sieht. Da kann man also auch zum Teil in der Begleitung von unseren Lehrveranstaltungen, hier merkt man das ja, dass wenn in informatica.net dann eben irgendeine Diskussion losgetreten wird, dass die Leute dann eben ihre eigenen Erfahrungen dort reinbringen, Geschichten erzählen, Beispiele einstellen und sowas. So wie jetzt gerade in digitalen Medien die Leute angefangen haben, ihre Übungsaufgaben, also diese Bilder, die sie gemacht haben, dort reinzustellen. Lohnt sich übrigens, da reinzuschauen. Das ist ganz, ganz witzige Beispiele jetzt dabei. Wo man mit sich selber interagieren sollte. Und diese Fotomontagen, die sind jetzt eine ganze Reihe ins Netz gestellt worden. Was sozusagen heißt, die Leute tragen von sich aus irgendwie bei. Sie haben jetzt ihre eigenen Erfahrungen sozusagen dazu eingebracht. Ist aber natürlich keine so ganz klassische E-Learning-Situation mehr. Ja, vielleicht noch eine Beispielgeschichte von dem Horten. Dann lassen wir es mit den Geschichten auch wieder. Die lässt er in einem Kurs, und das wäre vielleicht, können wir ja mal ein Spiel spielen, das wäre ganz interessant rauszukriegen, worüber der Kurs geht. Also die lässt er in einem Kurs sozusagen wirklich ablaufen. Da kommt also diese Denise, ist eine Dame mittleren Alters, die erzählt das einfach. Ja, sie war also, hat vor 2 Jahren in Boston gelebt und ist mit der U-Bahn gefahren, gependelt. Und eines Montags kam sie auf ihren Bahnsteig und alles war übersät mit Zeitungen. Also irgendjemand hat einen riesen Saustall veranstaltet, sozusagen Zeitungen irgendwo hingeschmissen. Die U-Bahn hat das dann auch noch alles verteilt. Was sie gemacht hat, ist, dass sie, da ist wieder ein Tippfehler drin, sorry, das, was wahrscheinlich die meisten Leute machen, nämlich irgendwie sich einen Weg durch diesen Unrat gebahnt und das ansonsten weitestgehend ignoriert. In ihrer Nähe stand ein Mann mittleren Alters, der das Gleiche gemacht hat, der hat das alles angeschaut und hat dann gesehen, was vor seinen Füßen liegt, hat das genauer angeschaut, ja, und hat sich gebückt und ein bisschen was wenigstens von der Zeitung in seiner Nähe genommen und in die Mülltonne geschmissen. Und so hat er so lange gemacht, bis sein Zug gekommen ist und ist er zur Arbeit gefahren. Und dann waren natürlich immer noch Leute da auf dem Bahnsteig. Und dann macht eine zweite Person, eine junge Frau, das Gleiche. Die hebt was auf und schmeißt es in den Mülleimer. Dann fängt es wieder noch ein anderer an und am Schluss ist es so, dass alle Leute, die auf dem Bahnsteig stehen, anfangen, den Bahnsteig aufzuräumen. Und bis der nächste Zug kommt, wo dann die mitfahren, ist eigentlich schon wieder ganz ordentlich. Ja, wofür wird sich denn so eine Geschichte eignen? Was kann denn die Geschichte erzählen und illustrieren? Also das sind so Managementkurse, die der gibt. Ja? Das sind dann Fortbildungen für Leute in der Industrie, zum Teil auf einem relativ hohen Niveau. Ja? Genau. Genau. Also das Thema des Kurses, um den es geht, ist Leadership, Führung. Was ist Führung von Leuten, was sind Führungspersönlichkeiten? Und das macht er unter anderem mit der Geschichte auf, was sozusagen ein ganz interessantes Licht auf das Thema Führung gibt. Nämlich genau wie Sie sagen, also Führung heißt ja nicht unbedingt bloß, ich stelle mich hin und schaffe an, sondern es heißt ganz oft, ich mache das ganz selbstverständlich und bin sozusagen ein Vorbild und ich brauche die anderen eigentlich gar nicht mehr wirklich explizit zu beeinflussen, weil sie sozusagen einfach klar sehen, das ist der richtige Weg und man braucht gar nicht erst groß zu argumentieren. Es gibt also sozusagen als einstiegendes Thema Leadership sofort irgendwie Diskussionen, Diskussionsmaterial über das Thema, was bedeutet eigentlich eine Gruppe oder einen ganzen Betrieb zu führen und wie man das auch verschieden interpretieren kann. Also ein Beispiel, wo man dann natürlich sehr wohl auch bei Lernanwendungen durch Einsatz von so einem Multimedia-Clip, einfach, dass man die Dame das eben erzählen lässt, sehr viel sozusagen an Verbindung mit dem realen Leben und auch Gedanken in den Lernenden induzieren kann. Okay, jetzt, ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet, na egal. Ja, lassen wir das mit den Geschichten mal. Ich denke, das sollte dazu reichen. Ein ganz wichtiges, ein bisschen vielleicht technischeres Thema ist, wenn ich jetzt vor meinem Stoff hier stehe, ich muss den irgendwie einteilen. Einfach den Lernstoff in Stücke einteilen. Das denkt man sich im ersten Moment, ist ja nicht so schwer. Da gibt es ja irgendwie, bei jedem Stoff gibt es irgendwie eine Logik, nach der sich das anordnet. Das ist aber, wenn man jetzt genau reinschaut, bei den allermeisten inhaltlichen Problemen gar nicht so selbstverständlich, was jetzt diese sogenannte Sachlogik ist. Das ist schon mal das erste Problem. Also, ich weiß nicht, wie stark Sie das schon erlebt haben, aber denken Sie mal dran, dass Sie einen Hauptseminarvortrag halten müssen, wo Sie eben mehrere Artikel haben, die Sie irgendwie da gelesen haben, was Sie im Prinzip auch verstanden haben, was es ist, die haben auch irgendwas miteinander zu tun. Ja, und jetzt ist die Frage, wie erzähle ich es denn? Nehme ich jetzt, sage ich einfach, da gibt es den Artikel und den Artikel und den Artikel und erzähle da alles dazu, was da jeweils drinsteht. In Wirklichkeit gibt es aber irgendwelche Querbeziehungen, es gibt vielleicht bestimmte Grundlagen, die alle diese Artikel benutzen. Es gibt vielleicht auch verschiedene Aspekte, die da drin sind, weil das eine ist zum Beispiel, sind irgendwelche netten Hardware-Systeme, die gebaut wurden, um experimentell neue User-Interfaces auszuprobieren. Das andere sind Benutzertests, die damit gemacht werden. Und ich kann mich ja viel stärker sozusagen auf die Technik konzentrieren oder viel stärker auf das, was wie Menschen mit solchen Systemen umgehen. Das heißt, wenn ich so vor so einem Block an Material stehe, dann ist es zunächst mal eine recht schwierige Frage, überhaupt mal die Dimensionen zu finden und in denen sich dieser Stoff irgendwie systematisch einordnen lässt und da dann auch jeweils die Einzelstufen da drin. Da gibt es also ganz viele Strukturierungen. Eine Möglichkeit wäre eben mit so einer Mindmap zum Beispiel zu arbeiten. Was wir als Informatiker gerne wollen und was auch passt für Lernanwendungen, ist, dass man zunächst mal bei dieser Analyse schaut, dass man kleine Einheiten findet, sowas wie Objekte. Und es gibt tatsächlich auch den Begriff der Lernobjekte, der wird jetzt noch ein paar Mal eine Rolle spielen. Man sagt, das ist eine kleine, in sich geschlossene Einheit. Die lohnt sich eigentlich nicht mehr weiter zu zerlegen. Also wenn ich jetzt über Bildkompression zum Beispiel irgendwie eine Vorlesung halten muss, dann komme ich irgendwann mal an die Stelle, dass ich irgendwas erzählen muss über Chroma Subsampling. Okay, das kann man noch weiter irgendwie zerlegen, aber macht nicht mehr sehr viel Sinn. Also ich muss dieses Chroma Subsampling als eine Einheit irgendwo mal erklären. Es ist mir auch klar, dass ich über Chroma Subsampling nur was sagen kann, wenn ich vorher irgendwas über Farbmodelle gesagt habe, weil da muss man zumindest irgendwie den Unterschied zwischen Luma- und Chroma-Information verstehen, sonst macht das keinen guten Sinn. Das heißt, ich habe sozusagen beim Aufschließen dieses Stoffs, kann ich irgendwo mal aufhören auch und sagen, das ist jetzt eine Einheit, die ist klar in sich geschlossen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ordne ich das eigentlich an in der Gesamtstruktur? Ich sehe in dem Beispiel jetzt, ich muss irgendwas über Farbmodelle erzählen, insbesondere Luminanz und Chrominanz, und muss irgendwas über Chroma-Subsampling erzählen. Dann habe ich natürlich auch irgendwie was über allgemeines JPEG oder andere Kompressionsverfahren und muss das dort zusammenbauen. Aber es ist schon mal gut, wenn man solche Einheiten gefunden hat. Diese Learning Objects, das ist tatsächlich was, da gibt, wenn wir uns auch noch mit Standards befassen, also es gibt wirklich Standards zum Austausch von Lernobjekten. Das kann natürlich sehr viel sein, das kann ein ganzer Text sein, es kann ein ganzer Ablauf von einzelnen Instruktionsschritten sein oder es kann eben auch wirklich bloß ein Bild oder sowas sein oder auch ein Programm, das durchzuführen ist, wäre auch ein Simulationsprogramm, eine Aufgabe lösen muss, wäre genauso ein Lernobjekt. Ja, und aus denen müssen wir jetzt Strukturen zusammenbauen und da spielen diese Sequenzierungsmuster eine große Rolle. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie dir eine Reihenfolge bringen. Das hilft ja alles nichts, weil die Leute können nur sequenziell sich durch den Stoff durcharbeiten. Das muss man natürlich vorplanen. Grundsätzlich gibt es da zwei Dimensionen. Das eine ist sozusagen die Fülle des Stoffs. Da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die ich vermitteln will. Das andere ist der Vertiefungsgrad. Das heißt, ich habe Grundlagen, ich habe vielleicht einfache Beispiele zu dem oder einfache Konzepte und habe dann vertiefende, komplexe Konzepte. Also so ein Vertiefungsgrad. Also man sieht das zum Beispiel jetzt, wenn ich Farben nehme, ja, dann sieht man die Breite. Es gibt ganz viele verschiedene Farbmodelle. Davon ist jetzt zum Beispiel diejenigen, die Luma und Chroma unterscheiden, nur eine spezielle Variante. Es gibt auch so Sachen wie HLS und so. Das geht alles in die Breite. Und in die Tiefe geht natürlich, dass ich zunächst mal verstehen muss, was ist denn überhaupt Farbe als Grundlage, dass ich dann eben dieses spezielle Farbmodell verstehen muss und dass ich es dann nach unten eben zum Beispiel in Anwendungen wie Chroma Subsampling oder Bildkompression einbinden will. Das heißt, ich habe wirklich immer diese zwei Dimensionen. Ich muss mich einschränken im Stoff und ich muss sozusagen in der Tiefe, wie weit bin ich auf der Grundlagen- oder komplexen Anwendungsebene muss ich mich da orientieren. Jetzt habe ich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also jetzt dieses Bild rechts mit dem Farbcode stellt das vielleicht noch gar nicht optimal dar, weil das ist horizontal und vertikal eigentlich ganz einleuchtend ist. Also eine linear-sukzessive Struktur ist, wäre vielleicht so, wir haben also verschiedene Themengebiete vereinfacht dargestellt und in denen gibt es jeweils sozusagen die Reihenfolge des Vertiefens. Da gibt es einen Grundlagenblock, da gibt es irgendwie einen Konzeptblock und dann einen Anwendungsblock zum Beispiel. Und linear-sukzessiv würde einfach heißen, ich bleibe bei jedem Thema und arbeite das durch. Das heißt, ich gehe da rein, mache das bis zum Ende durch, dann gehe ich darauf, mache das bis zum Ende durch, dann gehe ich wieder darauf, mache das bis zum Ende durch. Das ist hier mit dem Farbcode auch angedeutet, das sind also jetzt drei Themenblöcke und die werden sozusagen komplett vom Anfang bis zum Ende durchgearbeitet. Das ist grundsätzlich eine schöne Sache. Hilft vor allem, sich zu konzentrieren auf das einzelne Thema. Also man könnte jetzt, um wieder in die Beispiele digitale Medien, Stoff, den Sie bestimmt kennen, zu gehen, könnte man jetzt sagen, ich muss was erzählen über Audio, über Bilder, über Bewegtbilder zum Beispiel. Und da habe ich es in der Vorlesung auch so gemacht, dass ich sage, ich habe eine ganze Einheit über Audio und da wird am Anfang eben über Grundlagen geredet, dann wird eben über Prinzipien von Kompressionsverfahren geredet und dann über so Sachen wie MP3 gleich. Und dann machen wir das Gleiche mit Bildern und mit Video nochmal. Das war eine typische linear-sukzessive Struktur. Hat große Vorteile, wie gesagt. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Werkzeug benutzt, bei Audio braucht man halt Audacity oder so, dann können die Leute das installieren, können sich daran gewöhnen und können damit zuerst mal arbeiten. Ist ganz fein. Ein Problem ist allerdings, dass wenn man dann sozusagen zum Beispiel an dem Schritt hier schon wieder ist, dass man zum dritten Thema steigt, dass dann sehr oft die Leute Details aus dem ersten Thema schon wieder irgendwie vergessen haben. Und dass es insbesondere relativ schwierig ist, wenn hier irgendwo ein Konzept eingeführt wird, was weiß ich, die diskrete Kosinustransformation wird bei Audio zum Beispiel eingeführt und ich habe später dann Bilder und da taucht die diskrete Kosinustransformation wieder auf. Dann fragt man sich so ein bisschen, ist das denn wirklich noch da? Haben die noch das Verständnis dafür? Das ist ja unter ganz vielen anderen Details vergraben. Und wird das wirklich auch bewusst gemacht, dass das eigentlich das Gleiche ist? Wirklich exakt der gleiche Algorithmus, der in den beiden Bereichen sozusagen benutzt wird. Das heißt, man hat Probleme, das Verständnis zu schaffen sozusagen, was insbesondere quer durch diese verschiedenen Themenbereiche geht. Eine Möglichkeit, dem abzuhelfen, ist eine Spiralstruktur. Das heißt, Sie haben nach wie vor diese Blöcke mit Grundlagen, Kernprinzipien und Anwendungen, stellen wir uns mal vor, können wir ruhig wieder an Audio, Video und Audiobilder und Video denken. Ja, und in dem Fall mache ich es so, dass ich zuerst mal sozusagen horizontal mich durch diese Grundlagen durcharbeite und dann gehe ich zurück und arbeite mich durch die Konzepte durch und dann gehe ich wieder zurück und arbeite mich durch die vertiefenden Anwendungen durch, die komplexeren. Das hat jetzt das genaue Spiegelbild sozusagen. Ich habe jetzt ganz große Möglichkeiten, die Einzeldinge untereinander zu verknüpfen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zuerst mal die Grundlagen für Audio und Bilder und Video habe, dann kann ich natürlich zum Beispiel bei Ton und Licht sehr viel besser die Unterschiede von diesen verschiedenen Wellen Formen, die da auftreten, die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, die man da hat, erklären und auch, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Das eben Reflexion gibt es ja bei Audio und bei Licht und dafür gibt es bestimmte Phänomene beim Licht, eben wirklich nur beim Licht, wie zum Beispiel Polarisation. Polarisiertes Audio ist, weil es eine andere Art der Ausbreitung ist, gar nicht möglich. Sowas kann man irgendwie ganz gut erklären, wenn man jetzt zunächst mal so durchgeht. Das Problem ist natürlich, dass wir dann, wenn wir jetzt sozusagen wieder zurückkommen und dann im Detail irgendwelche Konzepte für Audio erklären, für Audiokompression, dass möglicherweise dann eine gewisse Verwirrung herrscht, weil wir so tief in den Grundlagen auch für andere Dinge uns schon irgendwie vergraben haben, dass es dann natürlich auch wieder relativ schwierig wird, den Kontext genau zu erkennen. Das heißt, wir haben die Einzelthemen natürlich jetzt sozusagen zerstückelt und die werden immer wieder unterbrochen. Das ist ein echter Nachteil dabei. Und wie man schon so sieht, ist es tatsächlich kein Kochrezept. Ja, man kann bloß sagen, man kann sich das mal bewusst machen, wenn ich Stoff irgendwie aufgliedern will, dann habe ich sozusagen diese extremen Positionen, die ich gehen kann. Und ich muss jetzt ganz gezielte, wirklich Entwurfsentscheidungen treffen. Und das macht man, wie gesagt, wenn man ein Buch schreibt oder wenn man eine Vorlesung macht oder ein Seminarreferat macht, macht man das fortlaufend. Das ist also einfach eine handwerkliche Fähigkeit, wo ich sozusagen sehe, ich könnte es so machen, ich könnte es auch anders machen. Und vielleicht ist das Ideale für ein bestimmtes Thema nämlich ein Kompromiss. Ja, ich kann also zum Beispiel, um einen Kompromiss zu machen, könnte ich ja sagen, okay, es gibt ein paar Grundlagenthemen, habe ich übrigens in der Vorlesung auch gemacht, in der digitalen Medien, es gibt ein paar Grundlagenthemen, zum Beispiel mal allgemein zu verstehen, was das überhaupt heißt, dass wir ein periodisches Signal haben und dass da sowas wie eine Spektralanalyse gibt und Fourier-Transformationen und sowas. Das zieht sich eigentlich überall durch, also ziehen wir sozusagen aus diesen Grundlagen einen Block raus, schalten den vor das Ganze, was im Prinzip so aus der Spiralidee motiviert ist, aus der unteren Strukturierung. Ja, und dann gehen wir aber doch wieder sequenziell durch den Rest durch, um die Orientierung da besser zu behalten. Das heißt, es sind wirklich schon aufwendige Entwurfsentscheidungen, die jetzt eigentlich immer beim Lehren auftreten, nicht bloß beim jetzt bei E-Learning, aber E-Learning braucht das auch. Also ja, Sie können sich, wenn Sie mal überlegen, dieses Thema digitale Medien, Medientechnik, ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht, was so wirklich die Medien betrifft, aber wenn Sie sich überlegen, was es sonst an anderen Dimensionen gäbe, ich kann ja über die Ablageformate zum Beispiel das Ganze aufziehen, ich kann darüber reden, von vornherein sagen, wie kann ich über Kompressionsverfahren die klassifizieren, ich kann das Ganze ganz praktisch von der Produktion her aufziehen und alles, was diese Datenformate betrifft, zum Beispiel in eine Geschichte, wir machen einen Film, einbetten und dort nur am Rande erzählen. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Zuhörerschaft ich letztlich habe. Also ich denke, an dem Beispiel sieht man schon, dass es eben überhaupt nicht klar und trivial ist, wie man so einen Stoff strukturieren soll. Ja, man kann noch eine zweite Unterscheidung treffen bei diesen Sequenzierungsmethoden, die im Prinzip unabhängig davon ist, nämlich so ein bisschen hängt es mit Top-Down und Bottom-Up zusammen. Nämlich wie ich jetzt sozusagen das gestalte, dass ich von einfachen zu komplexen Dingen vorwärts schreite. Also das Einfachste, was sich aufdrängt, ist hierarchisches Top-Down-Vorgehen. Das ist insbesondere wichtig, wenn ich jetzt ein Gebiet vermitteln soll, was jetzt zum Beispiel bei digitalen Medien, wenn man sagt, wir wollen Ablageformate für Mediendaten und die zugrunde liegenden Prinzipien verstehen, okay, das ist eine typische Domäne und das ist Domänenkompetenz, also einen bestimmten Bereich, in dem man relativ breit gestreutes Grundwissen vermitteln will. Was ganz anderes wäre natürlich ganz konkretes Anwendungswissen, wie bediene ich ein Videoschnittprogramm oder so. Also Domänenkompetenz, da kann man hierarchisch vorgehen. Und da gibt es zwei Varianten davon von dem hierarchischen Vorgehen. Das eine ist, dass ich, was die Didaktiker begriffliche Elaboration nennen, ich arbeite mich an den Begriffen wirklich durch. Das heißt, ich fange an, Begriffe aufzubauen, fange mit ganz einfachen Begriffen an. Was ist überhaupt das Phänomen einer Wiederholung in irgendeines Ereignisses? Was ist eine Frequenz? Was ist eine Wellenlänge? Was ist eine periodische Funktion? Was ist die Überlagerung von periodischen Funktionen? Und dann gehe ich von dem ganzen Zeug so lange weiter, bis ich irgendwann mal zum Beispiel bei solchen Dingen wie Obertönen von Klängen bin und habe sozusagen ein ganzes Netz oder so eine aufeinander aufbauende Kette von Begriffen, die sich schrittweise sozusagen auch verfeinern und dann komplizierter werden. Das ist mit Sicherheit eine sehr gute Art und Weise, sich einen Stoff zu erarbeiten, ist allerdings auch relativ anstrengend natürlich und setzt voraus, dass die Zuhörerschaft in der Lage ist, eben ja auch mit solchen Begriffsnetzwerken sozusagen umzugehen. Eine Variante des Ganzen ist, dass man nicht mit Begriffen arbeitet, sondern mit Prinzipien. Das wäre also zum Beispiel in der Physik, wäre das sehr gut vorstellbar. Ein bisschen kann man das hier sich auch vorstellen, dass man sagt, es gibt irgendwelche Regeln, irgendwelche Grundprinzipien, die führt man zuerst mal ein und wendet die auch an und zeigt, wie das geht, was weiß ich, jetzt irgendwie ein Gesetz der Schwerkraft oder so. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wendet man es zuerst mal in verschiedenen Bereichen an, dann geht man zu irgendwelchen fortgeschrittenen Konzepten vorwärts, die darauf aufbauen. Das ist jetzt nicht bloß ein Begriff, sondern in sich eine komplexere Einheit sozusagen, ein ganzes Modell. Aber die Grundidee ist natürlich die gleiche, also top-down sozusagen sich durchzuarbeiten. Bottom-up ist ein ganz anderes Verfahren, ein ganzheitliches Verfahren. Ein schönes Beispiel oder ein bekanntes Beispiel ist die Methode der vereinfachten Bedingungen. Ich versuche von vornherein eine komplexe, eigentlich Anwendungssituation zu generieren und halte die aber so einfach, dass man zunächst mal irgendwie damit zurechtkommt. Also das wäre jetzt der Fall, vielleicht jetzt weniger digitale Medien, sondern Richtung Medientechnik. Wir wollen irgendwie einen Arbeitsablauf, zum Beispiel die Produktion von einem Film, wollen wir einfach zunächst mal verstehen, was passiert da alles. Und das Allereinfachste ist, ich mache einfach nur eine Videoaufnahme, ich spiele die auf den Rechner ein, ich gebe denen irgendein, kodiere den Format um, wo sie wiedergegeben werden kann und spiele sie ab. Da gibt es natürlich noch viele andere Dinge. Ich muss das Ding eben, ich muss die Aufnahme planen und ich muss das Ganze schneiden und ich muss nachvertonen und ich muss Special Effects berücksichtigen und ich muss Titel machen und so weiter. Das kommt alles irgendwann mal dazu. Aber zunächst mal fange ich an und sage, ganz einfach, diese drei Schritte haben wir mal. Und das machen wir jetzt mal. Und dann bauen wir Schritt für Schritt Komplikationen ein und sagen, jetzt ist es aber eben nicht eine Sequenz, sondern es sind mehrere Sequenzen, die müssen irgendwie miteinander verbunden werden. Das heißt, ich bleibe immer in einem realistischen Anwendungskontext sozusagen, vereinfacht ihn so stark, dass im ersten Durchlauf das ganz leicht zu verstehen ist. Das ist also auch ein komplett anderes Strukturierungsprinzip. In dem Buch von Niggemann und Co-Autoren, das ich auch in der Literaturliste habe, wird das auch mit so einem Bild nochmal versucht zu erklären. Also das links ist diese hierarchische Aufgabenanalyse. Und da gibt es zwei Orientierungen sozusagen. Das eine ist die Sequenzierung und das andere ist die Analyse. Das heißt, ich habe hier oben sozusagen man sieht, also es geht nach oben zur Komplexität hin. Hier oben habe ich den komplexesten denkbaren Fall. Das ist der Begriff, die Begrifflichkeit, auf die ich mich sozusagen zubewege, letztlich die Gesamtfertigkeit irgendwie auch, die da zu vermitteln ist. Und dann schaue ich, was sind denn Voraussetzungen dafür, was sind einfachere Begriffe oder Konzepte, die man kennen muss dafür, und arbeite mich so runter, dann werden es natürlich immer mehr. Deswegen wird die Pyramide so breit, weil das dann fachlich natürlich ganz verschiedene, viele Dinge sind. Und wenn ich diese Analyse gemacht habe, dann sequenziere ich das Ganze eben so, dass ich bei den einfachen anfange und mich, das ist jetzt diese hohlen Pfeile hier, die von unten nach oben sich so im Zickzack durcharbeiten, und gehe jetzt zum Beispiel in so einer linearen Sequenzierung dadurch, könnte auch eine bestimmte andere Reihenfolge wählen, also das haben wir ja gesagt, diese Unterscheidung, ob das jetzt linear oder spiralförmig gemacht wird, ist ein bisschen unabhängig von der Frage, wie ich sozusagen den Stoff überhaupt anordne, und gehe jetzt zum Beispiel in der linearen Sequenzierung vom Einfachen zum Komplizierten dadurch. Vereinfachte Bedingungen geht komplett anders. Dort habe ich als Ziel auch sozusagen ganz oben eine komplexe Aufgabenstellung, die gleichzeitig auch viele Details umfasst. Und ich reduziere das so, dass ich mit ganz wenigen Aufgaben auf einer ganz niedrigen Komplexitätsebene anfange und dann Trichter sozusagen nach oben aufbaue, indem ich Schritt für Schritt, wenn ich da von unten nach oben in der Pyramide vorwärts schreite, in der vom Kopf gestellten Pyramide, dann eben immer ein breiteres Spektrum von Aufgaben umfasse und eben auch mehr Komplexität dadurch reinkommt. Also sind zwei ganz wirklich grundlegend verschiedene und auch sauber zu unterscheidende Methoden. Ja, also wenn Sie jetzt das anschauen, konkrete Beispiele, wenn Sie jetzt wirklich wieder mal unseren digitalen Medienstoff nehmen, wenn ich verlustbehaftete Bildkompression mit JPEG erklären will, dann fragt man sich natürlich, ist besser hierarchische Elaboration zu benutzen oder kann ich mit vereinfachten Bedingungen arbeiten. Was würden Sie denn meinen, diejenigen zumindest, die sich noch erinnern, was JPEG eigentlich war? Ich habe jetzt ein Gegenbeispiel auch dazu genommen, das habe ich im Prinzip schon fast verraten, wie das ist, was nämlich Grundkenntnisse des Videoschnitts. Kann man fast vergessen, das jetzt als Frage, weil da habe ich so ein bisschen angedeutet, dass da so vereinfachte Bedingungen zumindest gangbar wären dafür. Aber wie würden Sie das sehen? Ist das denn eindeutig zuzuordnen oder wie schätzen Sie das denn ein? Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, aber für die Übungen ja auch mal vor, dass Sie so ähnliche Dinge auch wirklich machen müssen, dass Sie Lernstoff dieser Art, den Sie kennen, zerpflücken müssen. Naja, also verlustbehaftete Bildkompression mit JPEG kann man natürlich ganz sicher mit hierarchischer Elaboration wunderbar machen. Ja? Das geht schon, weil das natürlich ganz viele Begriffe sind. An dem JPEG hängen, ja, das ist ein komplexes Konzept, an dem hängen viele Sachen dran, wie eben Chroma-Subsampling, wie Frequenzrahmentransformation, Quantisierung und so weiter. Und um die jeweils zu verstehen, kommt man wieder auf Teilbegriffe. Also das bietet sich schon irgendwie an, hierarchische Elaboration zu machen. Ist aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja, ich könnte schon auch versuchen, mit der Methode der vereinfachten Bedingungen zu sagen, na, was sind denn zunächst mal die Grundschritte, die man braucht für JPEG? Was ist das überhaupt? Da wird irgendwie was eingelesen, es wird transformiert und es wird wieder rausgeschrieben. Und dann geht man sozusagen in die einzelnen Blöcke rein und sagt, und was sind denn da jeweils wieder die Grundschritte? Das heißt, ich kann tatsächlich mir im Prinzip beides vorstellen, kann vielleicht auch beides sogar einsetzen. Also wenn Sie meine Vorlesung anschauen, habe ich tatsächlich beides gemacht. Ich habe zum gewissen Grad zuerst mal die Konzepte versucht, hierarchisch aufzubauen und dann sozusagen den tatsächlichen Ablauf der Kompression mit so vereinfachten Bedingungen durchgezogen. Das heißt, wie es vorher auch schon gesehen hat, das sind sozusagen Muster, die man sich bewusst machen kann und mit denen man dann Entwurfsentscheidungen ganz konkret trifft. Was übrigens ganz gleich ist zu dem, was Softwaretechniker machen, wenn sie Softwarearchitekturen entwerfen, Designentscheidungen haben. Da muss man sich eben auch überlegen, habe ich jetzt eine Pipeline-Architektur von Knoten hintereinander, die Pipes and Filters, wo jeder die Informationen, die er gerade hat, in den nächsten reingibt, oder habe ich sowas wie eine Schichtenarchitektur oder eine Blackboard-Architektur. Da gibt es also genauso Standardmodelle, wie was aufgebaut werden kann, und ich muss mich entscheiden. Und so haben wir es hier eben auch. Also wirklich Design im ganz ingenieurmäßigen Sinn. Ja, beim Design habe ich noch ein Thema versprochen, nämlich Interaktivität und Adaptivität. Und dann wollen wir das Design auch wieder bleiben lassen. Ich habe also jeweils auch Literatur nochmal dazu angegeben, ziemlich detailliert, aber im Wesentlichen orientiert sich es an dem Kapitel 7 aus dem Niggemann-Buch. Ja, also Interaktion ist ja zunächst mal was, das ganz stark assoziiert wird, auch mit digitalen Medien und mit elektronischen Lehr- und Lernsystemen. Man geht eigentlich davon aus, dass das interaktiv ist, ganz selbstverständlich auch, weil natürlich der einzige richtig große Vorteil, den so ein Lehr- und Lernmedium hat gegenüber, ein elektronisches Lehr- und Lernmedium hat gegenüber den meisten anderen Lernsituationen, ist, dass es eben eine 1-zu-1-Situation ist. Da ist eben doch irgendwie ein Programm, das mit diesem einen Lernenden interagieren kann, und dementsprechend habe ich eben eine sehr intensive Lernsituation. Das macht natürlich nur Sinn, wenn das wirklich interaktiv auch läuft, also wenn sich das irgendwie auf den Lernenden abstimmt. Wenn ich dem einfach bloß einen Film anschauen lasse, dann ist es eigentlich, werden die Möglichkeiten des Mediums nicht wirklich genutzt. Ja, so Interaktionsketten gibt es da natürlich, also nicht nur beim E-Learning, generell bei Interaktion. Wir haben also Partner A und B. Da sagen wir, A ist, kann jetzt das System sein zum Beispiel, oder es kann auch der Benutzer sein. Ja, in dem Beispiel hier ist jetzt angenommen, denke ich, dass das der Benutzer ist. Also der Benutzer macht irgendeine Aktion, zum Beispiel er klickt irgendwie eine Antwort an oder klickt auf den Next-Knopf in dieser Lernanwendung. Das hat natürlich den einen Effekt, dass das System irgendwie reagiert. Wie? Nämlich, dann passiert irgendwas, wird eine neue Aufgabe gestellt zum Beispiel oder es wird eine neue Einheit angefangen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich selber als Lernender sozusagen eine Rückmeldung auch wieder kriege. Das heißt, ich bin in so einer Rückkopplungsschleife drin, die von dem B sozusagen mitgesteuert wird von meinem Partner. Das heißt, ich stelle jetzt fest, zum Beispiel, es scheint irgendwie noch nicht so toll zu sein, ich muss jetzt noch ganz viel von diesen Aufgaben offensichtlich durcharbeiten, die ich gerade gemacht habe. Das heißt, alleine in dieser Rückmeldung steckt schon auch irgendwie Information drin, auch motivierende oder demotivierende. Ja, also was ist das mit der Interaktivität? Zunächst mal sollte die Interaktivität motivieren. Das Beispiel, das ich gerade gesagt habe, also ich habe irgendwie eine Testaufgabe irgendwie gerechnet, dann könnte mir das System natürlich sagen, also das war aber jetzt ganz schlecht, jetzt müssen Sie noch 10 von der Sorte machen. Vielleicht wird von denen wenigstens eine richtig. Das ist was, das man vielleicht noch im Gespräch irgendwie mit einem Lernenden ab und zu mal macht und eigentlich auch nicht machen sollte. Aber wenn ein System das macht, ist das natürlich eine ganz dramatische Geschichte. Also diese Demotivation sollte vermieden werden und es ist oft so eine implizite Demotivation schon dabei, die man gar nicht richtig merkt, wenn man das programmiert, weil man eben sozusagen den Benutzer irgendwie langweilt, damit dass man in einem Stoff hängen bleibt, den er schon glaubt, verstanden zu haben. Und er denkt sich, warum komme ich denn nicht vorwärts? Und wird dadurch auch schon demotiviert. Es ist also gar nicht so einfach, die Interaktivität motivierend zu halten. Ja, eine weitere Funktion ist natürlich zu informieren, also zum Beispiel zu helfen einfach, wo stehe ich im Stoff, wo kann ich jetzt hingehen, wie kann ich weiterführendes Material bekommen, wie kann ich mir nochmal was erklären lassen, wie lange dauert es noch, bis ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe. Das sollte natürlich interaktiv passieren mit entsprechenden Hilfen, auch dass ich eben abfragen kann. Was Interaktivität können sollte, ist das Verstehen zu fördern. Also das Wichtigste natürlich Fragen, also Fragen des Lernenden zu klären oder auch, dass das System dem Lernenden Fragen stellt. Das ist eigentlich eine ganz klassische Form der Interaktion, mit der ein Lehrer versucht rauszukriegen, ob der Schüler verstanden hat, was er ihm erklärt hat und umgekehrt eben der Lehrer auch Feedback kriegt durch Fragen des Schülers. Was unterschiedlich gut geht bei E-Learning-Systemen, da habe ich glaube ich gleich eine extra Folie dazu. Interaktion kann natürlich helfen, dass man es insgesamt besser behalten kann, einfach dadurch, wenn jemand selber aktiv ist und irgendwas mit dem Stoff tut, ist das natürlich wesentlich besser, als das bloß passiv aufzunehmen. Es kann den Transfer fördern, weil man natürlich an manchen Stellen erreichen kann, dass die Leute, wenn sie sich zum Beispiel selber navigierend bewegen in dem Stoff, wieder zurückgehen zu einem Grundbegriff, und wieder, den sie vielleicht nicht ganz verstanden haben und wieder rückkehren, dass sie ihre Wissenskonstruktion sozusagen verbessern, die Strukturierung des Wissens. Und generell kann die Interaktivität auch helfen, einfach den Lernprozess selber zu organisieren, indem ich zum Beispiel begrenzte Zeit zur Verfügung habe und ich habe Informationen darüber, wie groß diese Lerneinheiten sind, und das System hilft mir dann, das entsprechend einzustellen, dass ich optimal mit der Zeit zurechtkomme. Also den richtigen Detaillierungsgrad, die richtige Stoffauswahl. Das heißt im Prinzip so ein selbstgesteuertes Lernen, das man dort hat, das vom System unterstützt wird, dass man sich das wirklich auch selber mitplant. Also es ist eine ganze Menge Dinge, die zu erreichen sind. Und was wir technisch sozusagen zur Verfügung haben, ist doch eine relativ lange Liste an Möglichkeiten. Das Klassische ist halt, okay, ich kann irgendwie auswählen aus Inhalten. Bei der Navigation kann ich schon aus einer Reihenfolge auswählen. Spannender wird es, wenn ich wirklich, was hier unter Auswahlentscheidung steht oder auch stellvertretende Handlungsentscheidungen, wenn ich tatsächlich sozusagen Entscheidungen treffen muss, die eine gewisse Konsequenz auch haben. Ja, bloß die Entscheidung, in einer bestimmten Reihenfolge will ich den Lernstoff bearbeiten, ist ja nun nicht so besonders spannend. Stellvertretende Handlungsentscheidungen heißt, mit diesen Stories zum Beispiel zu arbeiten, die wir vorher hatten. Ich bin in einer bestimmten Situation, ich habe eine Figur, die jetzt vor einer, eine fiktive Figur, die jetzt vor einer Entscheidung steht, was soll sie tun, und ich muss dir helfen, irgendwas weiterzumachen. Das ist eine ganz starke Form der Interaktivität, die auch wieder ihre Vor- und Nachteile hat. Die involviert den Lernenden sehr stark, vielleicht auch emotional, ist aber dafür vielleicht an manchen Stellen auch extrem vereinfachend oder bringt zusätzliche Kontextprobleme mit rein, an die man jetzt zunächst mal vom Lernstoff her nicht denkt. Diese Figur, die muss halt irgendwie von einem bestimmten Alter sein, von einem bestimmten Geschlecht sein, von einer bestimmten Hautfarbe sein oder so. Und möglicherweise hat diese Wahl, die ich jetzt für diese Figur mache, dann irgendwie Assoziationen, die man gar nicht haben will. Also ist nicht immer alles, wie sieht man generell, fast alle Entscheidungen haben sozusagen ihre Licht- und Schattenseiten. Ja, das meiste andere, denke ich, ist nicht wirklich extrem schwierig zu verstehen. Also man kann Aufgaben natürlich lösen lassen, man kann Simulationen machen, da haben wir schon ausführlich drüber unterhalten. Was interessant ist und eine ganz starke Form ist, den Wissenserwerb zu fördern, ist, dass man den Benutzer selber Simulationen entwickeln lässt. Also wenn Sie das interessiert, da gibt es ein ganz interessantes System, agentsheets.com, das vom Kindergarten bis in den Uni-Bereich offensichtlich eingesetzt wird, zumindest behaupten das die Hersteller. Und das Grundprinzip darin besteht, dass es quasi ein Baukasten für Simulationen ist, der ganz einfach gestaltet werden kann oder sehr komplex. Und sozusagen sich selber sozusagen Simulationen zu bauen für bestimmte Zusammenhänge ist natürlich eine extrem hohe Form der Interaktivität. Aber natürlich auch sehr schwer, sozusagen dann wirklich in den strukturierten Prozess zu passen. Ja, Fragen stellen ist nicht ganz einfach. Passive Hilfen sind zum Beispiel Navigationshilfen. Wo bin ich denn jetzt wirklich? Da vielleicht einfach bloß mal ein paar Beispiele dafür, wie Navigationshilfen aussehen. Das wird eigentlich in Mensch-Maschine-Interaktion genauer gemacht, kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen überfliegen. Aber ich kann zum Beispiel so eine Fischaugensicht haben, wo ich sehe in einem bestimmten Stoff, wo ich tatsächlich bin. Meine Stelle, an der ich jetzt gerade bin, ist in der Mitte und ist relativ groß. Und alles, was dann weiter weg ist, wird wirklich weggezoomt in ganz kleine Schriften rein. Das wäre also eine Möglichkeit, mich in ganz großen Stoffmengen relativ gut zu orientieren und trotzdem das Gefühl für einen Kontext zu behalten. Ja, wir haben also alles von A bis Z im Alphabet immer noch in der Ansicht. Oder eine andere Technik, die jeder eigentlich irgendwie oft gesehen hat und die zumindest in meiner Wahrnehmung bei Yahoo irgendwie das erste Mal aufgetaucht ist, inzwischen allgemein gut ist, sind diese Brotkrümelstrukturen, ja, die Breadcrumbs, wo man sozusagen den Pfad, den man nachgegangen ist in der Struktur der Seite, immer vor Augen hat, an dem man sich orientieren kann, dem man auch gezielt durch Klicken wieder zurückgehen kann. Oder diese Thumbtabs, wie zum Beispiel das Haus, das heißt Home, ich möchte zu Hause nach Hause sozusagen, einen Anfangspunkt, was als eigenes Icon sozusagen auf der Seite zur Verfügung steht, genauso wie vorwärts und rückwärts zum Beispiel, nächste Einheit oder letzte Einheit. Das wären so typische, klassische Navigationshilfen. Ja, Fragen habe ich vorher erwähnt. Fragen stellen ist ganz wichtig in der Interaktion. Das ist natürlich nicht so einfach bei E-Learning. In einer realen Lernsituation, auch wenn Sie nicht besonders gelaunt sind, meistens, wenn ich Fragen stelle, die zu beantworten hier, aber man kann es zumindest machen. Wenn ich jetzt so ein E-Learning-System Fragen stellen lasse und eine Antwort analysieren, dann habe ich es natürlich immer mit natürlicher Sprache zu tun. Und das ist ein echtes, großes Problem. Also was kann ich machen? Naja, ich kann so vorgefertigte Fragen machen, so Multiple-Choice-Fragen und sagen, also das ist jetzt die Situation, A, B, C sind die Lösungen. Was wählst du, A, B oder C? Das geht zumindest, wenn das System Fragen stellt, schon ganz gut. Ich könnte... Aber wenn ich jetzt dran denke, dass der Lernende eine Frage stellt, ist schon nicht mehr ganz so einfach. Aber auch da kann ich mit vorgefertigten Fragen arbeiten und kann zum Beispiel, das kennt man ja mit diesen berühmten FAQs, ja, Frequently Asked Questions, wo man sagt, das wären jetzt Standardfragen, die sich typischerweise an der Stelle jemand stellen könnte. Und ich habe als Lernender die Möglichkeit, diese Standardfragen anzuklicken und zu sagen, da will ich jetzt aber noch, das habe ich nicht verstanden, oder da will ich noch mehr wissen und ich klicke jetzt auf diese Frage und kriege dann die Antwort auf die Frage. Ein bisschen eleganter ist, wenn ich so eine Art Fragenschablone habe, irgendwie so eine Satzstruktur, wo zum Beispiel vorgesehen wird, welche Platzhalter verstärkt Platzhalter oder sowas oder wirkt auf Platzhalter. Also ich habe so eine bestimmte Grundstruktur von einem Satz vorgegeben und ich kann dann einzelne Elemente mit Drag and Drop da reinfügen und auf die Art zumindest eine Frage zusammenbauen und die dem System geben. Da hat man eine gute Chance, dass man das wirklich versteht, was die Frage ist, sozusagen auf Seite des Programms und auch richtig antworten kann. Toll ist es natürlich, wenn man wirklich einfach Text eintippen kann, was aber natürlich gefährlich ist, weil was muss ich als Programmierer machen? Wirklich natürlich sprachlichen Text analysieren ist schwer. Man wird also dann nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen, nach Fragewörtern suchen vielleicht. Sie kennen das ja, dass bei Google zum Beispiel sehr oft auch empfohlen wird, dass man halt einfach die Frage, die man hat, im Klartext eingibt und da werden ja auch dann Worte ignoriert und die Schlüsselworte rausgesucht. Das Ganze, es gibt auch andere Suchmaschinen, die darauf wirklich spezialisiert sind sogar, das Ganze hat natürlich immer diese Gefahr, dass sozusagen der Lernende dann mehr reingeheimnisst in das Ganze, was da passiert, nicht wirklich versteht, welche Information möglicherweise verloren geht und damit insgesamt eine unbefriedigende Kommunikation entsteht. Probleme einfach sind solche Dinge wie Synonyme, Umschreibungen, dass jemand was nicht so sagt, wie wir es als Schlüsselwörter kennen würden, sondern drumherum formuliert oder schlicht und ergreifend Tippfehler, Falschschreibung, was gerade wenn es jetzt irgendwie um komplizierte Fremdworte geht oder so, gar nicht so einfach ist. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die Rhythmus auf Anhieb gleich richtig schreiben können oder so. Da ist die Gefahr sehr groß, dass man dann eben sozusagen ja, Missverständnisse erzeugt. Ja, ist im Prinzip hier nochmal erwähnt. Ja, also was noch frustrierender ist natürlich, wenn ich eigentlich eine Antwort eintippe, wenn ich also gefragt werde, ich tippe eine Antwort und dann habe ich irgendwo einen Tippfehler drin, einen Rechtschreibfehler und das System sagt, das war falsch. Das heißt, ich habe in dem Moment, wo ich mit natürlich sprachlichen Interaktionen habe, habe ich da einfach ein generelles Problem. Ich denke ansonsten, die Liste dieser Aktionen des Lehrsystems, die jetzt durchzugehen, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Dann gehe ich da gleich weiter. Ja, dieser Textcomputer sind auch nur Menschen, ist vielleicht ein interessanterer Aspekt. Es ist nämlich so, dass wir natürlich Kommunikation haben und es sind Menschen, die da vor der Kommunikation, als Kommunikationspartner involviert sind. Und je weniger sozusagen technisch dieses Gegenüber erscheint, und gerade bei multimedialen Anwendungen ist es ja doch in einer Art und Weise ausgestaltet, dass eine gewisse Immersion stattfindet, dass man sich in diesen Lehrdialog eben auch wirklich einbringen kann. Damit entstehen natürlich auch emotionale Aspekte der ganzen Kommunikation. Also zum Beispiel gibt es wirklich nachweisbar aus Versuchen eben das Phänomen, dass Versuchspersonen mit einem Lernprogramm, gerade einem, das eben mit ganzen Sätzen und ähnlich wie ein Lehrer einem gegenübertritt, dass sie mit dem auch sehr höflich umgehen und bitte eben auch wirklich immer Bitte und Danke sagen und sowas. Es ist tatsächlich so, dass Leute auch Geräte, physische Geräte sozusagen identifizieren und zum Beispiel gerne an ein Gerät gehen, von dem sie das Gefühl hatten, das ist höflich mit ihnen umgegangen. Auch wenn daneben ein anderes Gerät steht, das die gleiche Software laufen hat. Ist also bei Informatikern wahrscheinlich nicht ganz so, aber bei Leuten, die da keinen Hintergrund in dem Bereich haben, kann man das beobachten, dass die den wirklich fast personifizieren, diesen Partner. Auch diese Effekte in der interpersonellen Kommunikation gibt es also Aufdringlichkeitssituationen, dass jemand zum Beispiel über die sozusagen angemessene Distanz raus jemand zu nahe rückt. Das wirkt bedrohlich einfach. Und auch sowas kommt vor, kann man beobachten, wenn die Systeme zu schreiend werden und insbesondere zu große Detailvergrößerungen benutzen, dass der optische Eindruck ist, man ist sozusagen näher dran, als es natürlich ist. Auch das ist in empirischen Untersuchungen als sozusagen ähnlich zu eine Situation zwischen Menschen erkannt worden. Ja, und das Komische ist, das kennt man ja, dass jemand zu loben nie schaden kann und insgesamt für die Stimmung gut ist und letztlich den Lerneffekt befördert, auch wenn es ganz offensichtliche Schmeicheleien sein sollten, das tut trotzdem irgendwie gut und das wirkt auch, wenn es von der Maschine kommt, wirkt auch, wenn es als solches erkannt ist, wenn sich jeder darüber im Klaren ist, dass die Maschine natürlich sowieso irgendwie keine richtige Meinung haben kann und einen auch nicht wirklich loben braucht. Trotzdem wirkt es sozusagen auf der emotionalen Seite dahin, dass es eben, dass die Situation entspannter und angenehmer ist für den Lernenden. Umgekehrt ist es natürlich auch wieder so, dass wir mit bestimmten Vorurteilen zu kämpfen haben, mit denen wir vorsichtig sein müssen. Ich habe das vorher schon gesagt. Wenn ich eine Spielfigur sozusagen habe, so ein Avatar, der mich durch irgendeine Situation führt, dann ist das eben zum Beispiel eine Frau oder ein Mann, lässt sich irgendwie kaum vermeiden, dass es eins von beiden sein muss. Und damit werden aber dann auch schon Geschlechterstereotypen übertragen. Das heißt, es kann durchaus passieren, wenn ich jetzt eben irgendwie einen komplizierten technischen Zusammenhang erkläre und das ist eine Frauenstimme und eine Frauenfigur, dass manche Männer damit irgendwie ein Problem haben und das weniger glauben, weil sie irgendwie an dem Vorurteil hängen, dass Frauen mit Technik irgendwie schlechter zurechtkommen. Darf man also nicht vergessen sozusagen beim Design, dass das immer eine ganze Menge mitschwingt, weil wir es eben mit Menschen zu tun haben. Ja, die gibt es auch einen Artikel, in dem man das noch genauer nachlesen kann, der in dem Niggemann-Buch zitiert ist. Ja, Interaktivität war das eine. Das zweite ist Adaptivität. Das hängt natürlich eng damit zusammen. Also ein vernünftiges System sollte sich an veränderte Bedingungen anpassen. Diese berühmten intelligenten tutoriellen Systeme basieren ja darauf, dass sie sich an die Situation des Lerners in dieser aktuellen Aufgabe sozusagen wirklich anpassen. Und das kann in verschiedener Form passieren. Also da stehen jetzt eine ganze Reihe von adaptiven Dingen aufgeführt. Also zum Beispiel Instruktionsumfang. Ja, ich kann Aufgaben, habe ich vorher schon als Beispiel auch gehabt, ich kann Aufgaben generieren oder viele Aufgaben irgendwo in der Datenbank haben und ich sage, wenn 5 Aufgaben in Folge richtig sind, dann definieren wir, dass das Lernziel erreicht ist, dann hören wir auf mit weiteren Aufgaben. Wenn bei den 5 aber noch eine falsch beantwortet war, dann gibt es eben weitere Aufgaben so lange, bis wir die letzten 5 in Folge richtig haben. Das wäre also wirklich eine Adaption des Instruktionsumfangs an den Lernfortschritt sozusagen, mit einem ganz einfachen Maß, das da benutzt wird, nämlich die Zahl der richtig gelösten Aufgaben. Dann Instruktionssequenzen zu verzweigen, das hatten wir schon ganz am Anfang mit der programmierten Unterweisung. Das ist natürlich im Prinzip auch eine Form der Adaption, die man meist gar nicht als solches betrachtet. Dann Präsentations- und Wartezeiten, also wie lang dauert es sozusagen die Phase, in der der Lernende was aufnehmen muss, was lesen muss und dann reagieren kann. In der Regel ist es so, insbesondere mit relativ wenig erfahrenen Lernpersonen, dass wenn man eine kurze Einheit nur hat und der schnell reagieren kann, dass das zu besseren Ergebnissen führt. Ist aber was, das man durchaus auch manipulieren kann und je nachdem, welche Lerngruppe man hat, welche Vorkenntnisse man dort hat oder auch wirklich durch Messen, wie gut die Ergebnisse sind, dann den Umfang sozusagen, ob man jetzt viel auf eine Seite packt oder wenig, zum Beispiel einstellen kann. Die Aufgabenschwierigkeit anzupassen, das ist eine Geschichte, von der man weiß, dass die tatsächlich funktioniert. Das heißt, wenn ich die Stufen sozusagen abhängig davon, ob die Antworten richtig oder falsch waren, hoch- oder zurückstufe, also bei richtigen Antworten kommen schwierigere Aufgaben. Das ist eine Adaptivität, von der man nachweisen kann, auch dass sie wirklich hilft. Ja, und dann gibt es noch verschiedene andere, so einfache adaptive Dinge, also zum Beispiel zu wissen, welche Begriffe kennt denn mein Lernender und, ja, so einfach ist es gar nicht, Begriffe kennt der Lernende und wenn ich eine neue Definition habe, darauf zu achten, dass nur die Begriffe benutzt werden, die eben wirklich auch schon bekannt sind. Gerade wenn das relativ frei gesteuert durch das System durchgeht, ist das gar nicht so einfach. Und man sieht schon, das bedeutet natürlich an vielen Stellen, wenn ich Adaptivität mache, dass ich auch den Lernstoff in einer sehr vielfältigen Art und Weise strukturieren muss. Und das hat alles irgendwo auch seine Grenzen, weil ich zum Beispiel natürlich nicht Adaption von Präsentationszeiten, ich kann natürlich nicht 10 verschiedene Versionen von jeder Lerneinheit machen, sondern ich werde vielleicht höchstens 2 machen oder vielleicht auch bloß eine, wenn ich feststelle, das bringt in dem Fall nichts. Ja, eine grobe Klassifikation nochmal von der Adaptivität. Also eine ganz einfache Adaptivität ist, dass ich ganz lokal mikroadaptiv, sagt man, da reagiere. Das heißt zum Beispiel eine kontextsensitive Hilfe, da ist ein Begriff und ich kann mir die Definition nochmal dafür organisieren. Oder ich kann ganz einfach die Bedienung des Systems mir nochmal erklären lassen. Das sind aber ganz lokale Adaptivitäten. Kann man zum Beispiel einstellen, ob mir bestimmte Dinge zusätzlich erklärt werden, ob zum Beispiel meine Symbole, die da auf dem Bildschirm sind, ob die noch zusätzlich einen Text haben, der es erklärt, was sie tun. Das ändert aber natürlich die Gesamtstrategie meines Systems nicht. Spannend ist wirklich diese Makroadaptivität, wo ich wirklich sozusagen den Ablauf des, die Sequenzierung eben des Lernstoffs ändere. Und da fragt man sich natürlich, was diese dynamische Information ist, von der ich das abhängig mache. Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist so ein Benutzerprofil ganz einfach, also Wissensniveau zum Beispiel, oder er hat irgendwo mal angekreuzt, was seine Vorkenntnisse sind. Also das geht nach dem Motto, ich habe Grundkenntnisse im Programmieren oder ich habe Englisch irgendwie Mittelstufenkenntnisse oder solche Dinge. Was zu Adaptivität führt, aber natürlich sehr einfach ist. Spannender ist, wenn man dann wirklich Lernermodelle macht, und ich habe jetzt so ein bisschen wenigstens versucht, diese Lernermodelle, die in der Literatur auftauchen, auch nochmal zusammenzufassen. Also das Stereotype Model, das ist ganz ähnlich noch zu dieser Klassifikation, die der Benutzer selber gibt, wo man sagt, es gibt, was weiß ich, 5 Könnensstufen in einem bestimmten Gebiet und ich ordne den Lernenden ein. Bloß das kann natürlich auch dynamisch passieren, der kann am Anfang eben bestimmte Fragen beantworten müssen, ohne dass es auch richtig merkt und dadurch diese Zuordnung sozusagen bekommen und dadurch wird der Rest sozusagen adaptiv auf die entsprechende Wissensstufe angepasst. Das heißt, ich habe in meinem Einführungsdialog versteckt oder auch offensichtlich drin Fragen, die zunächst mal die Zuordnung zu diesen Stereotypen für den Lerner geben. Spannender sind die sozusagen noch mehr ins Detail gehen. Da gibt es das sogenannte differenzielle Modell, bei dem ich mir sozusagen vorstelle, es gibt zwei Mengen von Wissen. Das eine ist das, was der Lerner tatsächlich hat. Das andere ist das, was sozusagen im System gespeichert ist, die Wissensbasis und was er sozusagen letztlich beherrschen soll. Und ich versuche sozusagen herauszufinden, wo sind die Stellen, wo der Lernende Defizite hat. Und das kann auf 3 verschiedenen Ebenen passieren. Er kann irgendwas falsch verstanden haben, also Misconception heißt, dass es auf der Konzeptebene irgendwas schief geht. Ich kann dann spezielle Testfragen haben, die wirklich nur dafür da sind, bestimmte bekannte Missverständnisse sozusagen aufzulösen und festzustellen, wenn der jetzt nun diese Frage in einer bestimmten Art und Weise beantwortet, das haben normalerweise Leute getan, die zum Beispiel den Unterschied bei solchem Lernstoff zwischen Signalverlauf und Frequenz nicht kennen, ja, die beiden Begriffe verwechseln und denen muss man vielleicht nochmal explizit dazu was erklären. Das wäre so eine Sache, ich kenne bestimmte Missverständnisse und erkenne die aus meinem Dialog raus und zeichne das auch auf und sage jetzt, dieser Lernende hat dieses Missverständnis, also muss ich weitere Fragen daraufhin auch entsprechend anpassen, dass ich da auch entsprechend vorsichtig mit umgehe. Dann gibt es das, was die Barks nennen, Fehler einfach, das heißt, dass jemand sich was Falsches angewöhnt sozusagen. Das ist also ganz, ganz typisch in Fremdsprachen, dass jemand immer wieder den gleichen Fehler macht sozusagen, also eine fehlerhafte Regel gelernt hat. Das kann man auch aufzeichnen und da immer ist natürlich Voraussetzung, dass sozusagen auf der didaktischen Ebene der Stoff so weit durchdrungen ist, dass man diese typischen Fehler kennt. Ja, und dann kann man natürlich einfach bloß Fehler zählen, also das ist einfach ein isolierter Fehler, der macht nicht das Richtige und kann das auch zumindest aufzeichnen und dann zum Beispiel abhängig von der Zahl der Fehler in bestimmten Themengebieten dann sagen, dieses Themengebiet müssen wir zum Beispiel weiter vertiefen. Das wäre also ein differenzielles Modell. Die Alternative und vielleicht noch klassischer ist dieses Overlay-Modell. Das ist auch so, man hat sozusagen eine Wissensbasis, die das System vermitteln will, eine Vorstellung, dass irgendwie ein konzeptionelles Modell beim Benutzer irgendwo im Kopf da ist. Und man will jetzt sozusagen festhalten, wie stark ist unsere Wissensbasis abgedeckt. Das heißt, ich habe im Prinzip Attribute, aber so einen Baum von Konzepten, so eine Graphstruktur, und ich setze da Attribute und sage, dieses Teilgebiet, das hat er jetzt wohl gut verstanden, dieses Teilgebiet hat er noch überhaupt nicht angefasst und habe damit die Möglichkeit sozusagen in diesem Konzeptnetz die relativ genau zu wissen, wie dieser eine Lernende in der Situation eben sozusagen im Verständnis vorangekommen ist. Ja, und es gibt eine Kombination noch von beiden, das nennt sich Perturbation Model, wo man einerseits diese Abdeckung des Wissens mit dem Overlay-Modell hat und noch zusätzlich sich Gedanken über die Fehler, die der Lerner eben macht, die Defizite, die hat eben irgendwie einbaut. Das heißt, man hat 2 Modelle quasi. Das eine ist, wie viel hat er verstanden, sozusagen auf den Wissensbestand bezogen und dann jeweils daran noch spezifisch Hat er von diesen und jenen typischen Fehlern, hat er da welche, die er öfter schon gemacht hat. Und Sie können sich schon vorstellen, dass Systeme zu bauen, die jetzt auf solche Lernermodelle zurückgreifen, dass das ganz schön aufwendig ist. Und es ist tatsächlich so, dass diese ganze Bewegung, diese intelligenten tutoriellen Systeme zu bauen, dass das eben auch gleich läuft in der Geschichte der Informatik mit der künstlichen Intelligenz, die so eine große Rolle gespielt hat, wo man eben versucht hat, ganz stark eben auch Systeme zu bauen, die möglichst die Fähigkeiten eines menschlichen Tutors zum Beispiel nachbauen. Was, wie man weiß, so seine Grenzen hat. Aber trotzdem denke ich, dass viele der Ideen, die da drin stecken, schon sinnvoll sind und die kann man ja zum Teil auch in ganz vereinfachter Form anwenden. Und es ist auf jeden Fall gut, die zu kennen. Wenn man es konkret jetzt implementieren muss, ist eine Technik, die man heutzutage sehr häufig benutzen wird, man hat es ja eigentlich mit sehr vielen Dimensionen gleichzeitig zu tun, dass man eben solche Dinge wie diese Fehlersituationen, die bekannten Wissensbausteine und sowas, dass man die in Feature-Vektoren zusammenfasst. Das heißt, das ist im Prinzip ein Vektor, in dem einzelne, kommt immer drauf an, Bits oder Zahlen, dann wirklich ausdrücken, dieses Position Nummer 5 ist eben dieses Wissenselement und das ist mit dem und dem Wert belegt. Und das hat den Vorteil, wenn man sich in diesen mathematischen Bereich von Feature-Vektoren transformiert, dass man viele Techniken, die man jetzt aus anderen Bereichen der Informatik kennt, zum Beispiel aus dem Data Mining oder so, wieder darauf anwenden kann. Aber da sind wir schon mitten in der Implementierung drin. Wir waren ja eigentlich noch beim Design. Und ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich mit dem Design jetzt dann auch aufhören. Aber noch zum Abschluss des Ganzen, so die Grenze zwischen Design und Implementierung, ist ja Werkzeuge. Ich meine, ich habe jetzt so viel erzählt, wie so Lernsysteme strukturiert werden können. Man fragt sich natürlich, muss ich das jetzt wirklich von Hand programmieren in Java oder so oder in Pascal oder keine Ahnung, Visual Basic? Oder gibt es Werkzeuge, die mir da sozusagen weiterhelfen? Ich habe da zwar Literatur angegeben, aber das ist notorisch mit solchen Systemen, die bis jetzt relativ zeitgebundene Informationen, natürlich über den aktuellen Stand des Markts auch ein bisschen. Da ist das, was in den Büchern steht, typischerweise immer veraltet. Deswegen ist das also ziemlich selbst zusammengesucht. Ja, also was sind denn Systeme, die mir wirklich helfen können, Lernanwendungen zu entwickeln? Da gibt es ganz grob ein paar verschiedene Gruppen, die historisch da entwickelt wurden. Die eine vielleicht bekannteste Gruppe und denke ich auch die, die am längsten als Spezialsystem überlebt hat und aktiv ist, sind welche, die mit einer sogenannten seitenorientierten Entwicklung arbeiten. Ich habe dann gleich auch, wenn es funktioniert, jedenfalls eine kurze Demo davon da. Das orientiert sich so ein bisschen an dem uralten Multimedia-Autorensystem HyperCard von Apple, das wieder auf einen Vorläufer bei Xerox PARC zurückgeht, wie so vieles in der Informatik. Das bekannteste und diesbezüglich ziemlich auf dem Markt fast alleinstehende Tool ist das Toolbook, über das ich aber gleich noch eine eigene Folie habe. Die zweite Möglichkeit ist sowas wie ein Flussdiagramm zu haben. Also bei dem seitenorientierten Entwicklung, da habe ich praktisch immer die Seite, die der Entwickler, die der Lernende sieht, und da platziere ich meine Texte, meine Bilder, meine Schaltelemente drauf. Das heißt, da habe ich immer sozusagen die Sicht auf eine Seite. Bei dieser Flussdiagrammsicht habe ich was ganz anderes, da habe ich diese Sequenz von Lerneinheiten hintereinander, von einzelnen Schritten und die Verzweigungen, was man ja auch kennt, dass man das sehr schön in einem Graphen darstellen kann. Und da gab es, sage ich jetzt schon fast, oder gibt es immer noch ein Produkt, das auf dem Markt auch relativ stark und bekannt war, zum Beispiel das Authorware. Das ist, sagen wir, eine ganz andere und sinnvolle Alternative, wobei man natürlich immer sehen muss, im Detail mischen sich die dann natürlich wieder, diese Paradigmen, weil ich werde auch in Authorware natürlich irgendwie diese Seiten designen müssen und auch in Toolbook werde ich irgendwas über den Ablauf sagen müssen. Aber der Schwerpunkt ist ganz verschieden sozusagen, das zentrale Dokument ist hier dieser Graph. Dann kann ich zeitachsenorientierte Entwicklung machen, das heißt, ich habe praktisch ein Drehbuch, wo mehrere Darsteller parallel sozusagen ihre Lebenszeit verbringen und ich sehe, an einer bestimmten Stelle taucht ein Darsteller auf, macht bestimmte Dinge, verschwindet wieder. Das machen wir hier in den Lehrveranstaltungen auch ganz ausführlich, die Übungen zu den Werkzeugen, die es da dazu gibt, insbesondere zu dem Adobe Flash. Adobe Director ist auch ein Werkzeug, das in dem Bereich sehr, sehr bekannt ist und auch nach wie vor als Alternative existiert. Das kann man rein mit so einer Zeitleisten-Metapher machen, indem man dort wirklich Zeitleisten benutzt, Keyframes einfügt und rein grafisch die einzelnen Keyframes gestaltet, oder man kann es auch mit Textprogrammierung, mit irgendwelchen Skriptsprachen machen. Das ist natürlich jetzt ein ganz allgemeines Prinzip, das hat nicht so viel mit Lernanwendungen im Detail zu tun. Es ist aber de facto so, dass viele Lernanwendungen mit solchen Werkzeugen entwickelt werden und dann halt bloß Standardbausteine, Standardframeworks für Flash zum Beispiel eingesetzt werden. Ja, und was, worüber man sich streiten kann sozusagen, ob das jetzt eine eigene Klasse ist oder nicht, oder ob es überhaupt da reingehört, aber es ist trotzdem sehr, sehr häufig, dass man bei Lernanwendungen im Prinzip die Bedienung eines Programms erklärt oder in irgendeiner Sache, die auf dem Bildschirm eines Rechners passiert. Und da ist es inzwischen eine ganze eigene Disziplin geworden, Software zu haben, die einem sozusagen erlaubt, den Bedienvorgang von einem Programm mitzuschneiden, also im Wesentlichen Screenshots sozusagen hintereinander zu schalten und das dann interaktiv aufzubereiten. Das heißt, ich habe dann in der Lernanwendung habe ich im Prinzip wieder einen Screenshot von dem Programm, in dem dann Illustrationen eingefügt sind, was heißt, also bitte klicken Sie jetzt hier, irgendwie wird mir gezeigt und ich kann da klicken und dann passiert was. Und es ist wirklich der Original-Screenshot sozusagen des Programms. Es läuft aber nicht das Programm selber, sondern es ist sozusagen die Bedienung eines Programms mitgeschnitten worden und dann eben in eine interaktive Lernanwendung weiterverarbeitet. Da ist der Klassiker, der am weitesten oder damit vielleicht angefangen hat und zumindest auf dem Markt erfolgreich war, Camtasia. Und Adobe arbeitet da ganz stark mit dem Captivate-Produkt jetzt in der Richtung weiter. Ja, zu denen jetzt mal vielleicht Beispiele. Das ist das Toolbook, ein Screenshot von Toolbook 9.5, glaube ich jetzt. Das ist eine Firma, die hieß ursprünglich Asymmetrics und ist von Paul Allen gegründet. Das ist einer der Mitgründer von Microsoft. Also man kommt bei diesen Themen immer ganz schnell an die Urgründe irgendwie der PC-Industrie. Die Firma heißt inzwischen ganz komisch SumTotal und ist also so ein Produkt auch wieder aus verschiedensten Fusionen. Also da gab es ein Lernportal, Click to Learn, und es gab eine Consulting-Firma und diese Produktabteilung, die eben jetzt die Asymmetrics hieß. Und dieses SumTotal vertreibt nun dieses Produkt nach wie vor unter dem Namen SumTotal Toolbook Instructor. Das ist relativ teuer, das Produkt, und ich habe mal eine Demo-Installation davon mir auch organisiert, die ist Gott sei Dank nicht teuer, und da kann man so ein bisschen eine Vorstellung entwickeln, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe hier ein Buch, und das Buch ist organisiert in Seiten, und die Seiten haben irgendwelche Standard- Layouts, das heißt, ich habe so Templates für die Seiten, die kann ich mir laden, und das ist jetzt das Standard-Template, das vorgesehen wird, und da habe ich eben schon mal so Standardknöpfe wie Back und Next und Exit. Es gibt hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das auch umzugestalten. Also ich kann hier schauen wir mal, einen bestimmten Stil einfach darauf anwenden, aus einer Bibliothek von Stilen, und mir dann sozusagen meine gesamte Lehr- und Lernanwendung in einer anderen Präsentation machen. Natürlich kann man die Dinge auch selber definieren oder für eine ganze Gruppe von Kursen, die man hat, sozusagen einheitlich einsetzen. Also so ein bisschen so, wie man es von PowerPoint zum Teil auch kennt, aber doch ein ganzes Stück noch, denke ich, ausgereifter. Ich habe hier verschiedene Elemente, also ich kann hier zum Beispiel einfach irgendwie Text einfügen und habe auch so Platzhalter, also der Titel des Kurses und des Kapitels und so weiter, die werden natürlich dann, sobald ich das in den Meta-Informationen festgelegt habe, werden die mir mitgeteilt. Ich kann in dieses Buch natürlich auch, wenn es ein Buch ist, kann ich natürlich Seiten einfügen. Das heißt, ich mache jetzt Insert New Page. Und dann sieht man auch, was es denn so alles an Möglichkeiten gibt, wie eine Seite aussehen könnte. Also ganz simpel, zum Beispiel Content, Text und Image oder wo gibt es denn das? Return to Test suche ich eigentlich gerade. Credit, Exit, Glossary, Help. Ja, machen wir sowas vielleicht. Interaction, Multiple Choice Question. Ja, da kriege ich also dann von vornherein, ich kann also oben jetzt meine Frage hier eintippen oben und kriege jetzt meine vier Optionen und habe die Möglichkeit, das dann auch natürlich gleich sozusagen weiter zu bearbeiten. Da muss man hier irgendwo Object, Properties, glaube ich, ja genau. Jetzt kann ich also da zum Beispiel die Antworten hier verändern und so weiter. Man kann einstellen, wohin der, was passiert, wenn ein Knopf gedrückt wird, etc. Da muss man jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen. Ich glaube, man kriegt schon eine Vorstellung, was da ungefähr gedacht ist. Was typisch ist und von Hypercard noch gelernt, ist, dass es einen, dass es zwei verschiedene Views gibt. Wir waren jetzt im Autoren-View und es gibt den Reader-View. Das heißt, ich kann jederzeit sozusagen umstellen und mich in die Situation dessen versetzen, der jetzt mit meiner Lernanwendung umgeht und dann wirklich diese zwei Seiten haben wir in dem Fall bloß, durch die wir durchgehen können, die eben durchlaufen lassen und mir sofort sozusagen anschauen, wie das für den Lernenden ausschaut und dann wieder zurückgehen in den Author View und kann es dann wieder verändern. Also eine schon sehr ausgereifte und denke ich sehr schöne und sinnvolle Anwendung, die nun wirklich spezifisch für den für Lernsysteme eben erfunden wurde und denke ich auch sehr massiv eingesetzt wird. Ja, AuthorWare ist ein zweites System, das ich erwähnt habe. Das ist, geht auch weit in die Vergangenheit zurück. Das ist einer aus dem Plato-Team, der das ursprünglich gegründet hat. Plato war also dieses in den 70er Jahren dieses erste große E-Learning-Experiment und eins der ersten großen. Das ist dann in Macromedia aufgegangen. Also da, das war eine der beiden Firmen, die zusammengeführt wurden, als Macromedia gegründet wurde. Und Macromedia ist wieder von Adobe übernommen worden. Da ist so ein Screenshot, ein relativ einfacher, der aus Wikipedia stammt, aber da sieht man schon, dass viele dieser Fenster sind eben Ketten von Schritten, die miteinander verkettet werden. Es gibt auch Verzweigungen, die jetzt in dem Screenshot nicht so zu sehen sind. Es ist ein Produkt, das man auch kaufen kann und da heißt es, AuthorWare behauptet auch, dass das das Leading Visual Authoring Tool for Rich Media E-Learning Applications wäre. AuthorWare 7 ist die aktuelle Version. Allerdings gibt es seit August 2007 auf der Webseite von Adobe diese trockene Bemerkung, dass Development of AuthorWare to be discontinued. Und das ist vielleicht ganz interessant, was da steht. The e-learning market has transitioned to Adobe Flash and Adobe Captivate Software, also das andere Software, das es dir von Adobe gibt, daran denken die natürlich nicht. Und die sagen, AuthorWare is a mature product and demand has continually declined. Und es ist halt jetzt nicht mehr wirklich ökonomisch tragbar. Das ist so eine ganz generelle Beobachtung. Also das Toolbook hält sich irgendwie noch ganz gut, scheint jetzt natürlich auch irgendwie fast so ein Alleinstellungsmerkmal zu sein, dass sie da wirklich E-Learning-Anwendungen entwickeln können. Aber so richtig ein ganz groß boomender Markt ist es offensichtlich nicht. Was passiert ist, dass, wie die sehr deutlich sagen, die Standardprodukte wie Flash zum Beispiel oder das, immer Director ist gar nicht erwähnt, interessanterweise, dass die das sozusagen übernehmen. Ah, ja, ich habe noch einen Screen von AuthorWare mitgebracht, wo man sieht, es ist schon auch irgendwie verständlich, dass es von Flash sozusagen übernommen wird. Wenn man hier sich anschaut, hier hat man die Bibliothek, hier hat man die Bühne und hier hat man halt diesen, diese Ablaufdiagramme. Also wenn man stattdessen Zeitleisten nimmt, dann kommt man schon und ein paar Standardelemente einbaut, dann kommt man schon mit Flash eben sehr schnell in die Nähe dessen, was man mit AuthorWare macht. Ja, und zur letzten Abrundung, weil ich vorher von Captivate auch noch die Rede war. Also das wäre jetzt ein Screenshot von so einem, in dem Fall auch wieder von Adobe, aber da gibt es mehr davon, von einem System, das einem hilft, nun wirklich Präsentationen zu machen von Dingen, die am Bildschirm ausgeführt werden. Das heißt, Sie haben hier also einen Screenshot, in dem Fall von Photoshop, Und Sie sehen, dass sozusagen um diesen Screenshot rum in einem Stil wie mit Flash oder Director jetzt eine Präsentation gemacht wird. Das heißt, Sie haben dort oben Zeitleisten, in denen Sie sehen, wie lange dieser Screenshot sozusagen angezeigt wird. Sie können auf den Screenshot eben irgendwelche anderen Elemente drauf tun. Hier zum Beispiel Select the Image Menu und das eben highlighten. Und das, wie lange das angezeigt wird, steht oben in der Zeitleiste. Sie haben eine Folge sozusagen hier von diesen Screenshots. Sie haben eine Bibliothek von allen möglichen Dingen, Audio zum Beispiel, Hintergründen. Sie können Ton natürlich einbinden, insbesondere Narration dazu, die wir ja so oft hatten, dass man was erklärt und gleichzeitig sozusagen interaktiv mit dem Bild arbeitet. Also es ist auch inzwischen, was man heutzutage hat, doch ein ganzes Stück mehr als bloß jetzt einfach einen Ablauf aufzuzeichnen. Und das Ganze wird jetzt im speziellen Fall von Adobe Captivate dann auch in das Flash-Format, in das SWIFT übersetzt und ist dann im Flash-Player abspielbar. Das ist generell so eine Sache, dass als Auslieferungsmedium bei allen modernen Lehr- und Lernanwendungen eigentlich nur noch webbasierte Rich-Media-Versionen vorkommen. Also insbesondere Flash ist ja sehr beliebt, die Flash-Laufzeitumgebung. Oder auch bei dem Toolbook ist es so, dass das grundsätzlich immer sozusagen fürs Web produziert. Also die Lerner geht man immer davon aus, dass die das letztlich über einen Webbrowser anschauen. Ja, ist wie gesagt jetzt nichts, was man sich ganz stark merken muss, weil das alles eben Produkte sind, jetzt auf dem Stand von 2008 und in 2 Jahren ist vielleicht wieder alles anders. Aber so ein bisschen gibt es einen Eindruck, dass da eben schon ein Markt da ist und auch ein Trend vielleicht da ist, hin zu ein paar wenigen hochspezialisierten Produkten und ansonsten Einsatz von Standardwerkzeugen wie Flash. So, jetzt habe ich tatsächlich, obwohl ich gemeint habe, es geht ein bisschen schneller, heute die ganze Zeit aufgebraucht. Es ist kurz vor Weihnachten, insofern sehen wir uns jetzt längere Zeit nicht. Es geht halt ganz normal nach Heilig Drei König wieder los. Ich habe es gar nicht im Kopf, wann der nächste Vorlesungstermin ist. Der 8., ja, genau, schon müsste passen. Ja. Ja, also ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und wir sehen uns dann am 8. Januar im neuen Jahr wieder. Gutes neues Jahr.